D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Sibylle Salewski. Im Oktober 2012 hat sich die Ruhr-Universität in den alten Bochumer Hauptbahnhof begeben, um dort über eine der wichtigsten Veränderungen unseres Soziallebens zu diskutieren. Den Einfluss, den soziale Medien wie Facebook oder Twitter auf unsere Freundschaften, unsere Wirtschaft und unser politisches System haben. In dieser öffentlichen Ringvorlesung mit dem Titel Hashtag Wish You Were Here beschreiben Wissenschaftler die neue Datenindustrie, entdecken eine neue technologisch-industrielle Lebensform und fragen, wie die sozioökonomischen Spielregeln unserer Gesellschaft neu geschrieben werden. Wir hier im D-Radio Wissen Hörsaal senden in dieser Woche die drei interessantesten Vorträge aus dieser Reihe. Den Anfang macht Oliver Leistert. Er ist Research Fellow am Zentrum für Medien- und Kommunikationsstudien der Zentralen Europa-Universität in Budapest. In seiner Vorlesung fragt er und wählt dabei ganz bewusst die Vergangenheitsform: Was war Facebook? Seine Antworten sind ganz unterschiedlich. 285.000 Tonnen CO2 verbraucht Facebook jedes Jahr. 25 Millionen Menschen in Deutschland haben ein Facebook-Account. Und in Indien kann man Facebook sogar auf ganz einfachen Mobiltelefonen mit Schwarz-Weiß-Bildschirmen nutzen. Möglich wird's, weil man dort bereits SIM-Karten fürs Mobiltelefon kaufen kann, auf denen eine einfache Facebook-App vorprogrammiert ist. Gegen Ende seiner Vorlesung erklärt Oliver Leistert dann, warum er davon überzeugt ist, dass die politischen Analysen des französischen Philosophen Michel Foucault so wichtig sind, um die Rolle von Facebook in unserem Leben und unserer Gesellschaft richtig zu verstehen. Oliver Leistert hat seinen Vortrag am 30. Oktober 2012 gehalten. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich hoffe, Ihnen in den nächsten 45 Minuten zum Thema Facebook ein paar Reflexionen mitzuteilen, die zwar vielleicht nicht alle völlig neu sind, aber immerhin den Versuch unternehmen, das Phänomen Facebook aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und in der Kritik des Gegenstandes eine Problematisierung zu betreiben, die durchaus auch die Idee verfolgt, Ihr Unbehagen, was Sie gegebenenfalls gegenüber Facebook haben, mit einigen Argumenten zu unterfüttern. Ob das gelingt, werden wir sehen. Mein Vortrag ist in vier Teile gegliedert, die sich etwas überlappen. Im ersten Teil möchte ich eine Art Resümee zu Facebook ziehen. Hier geht es um einen Status quo dieses sehr dynamischen Gegenstandes, also weniger um theoretische Erörterungen. Im zweiten Teil setze ich mit dem Versuch an, Facebook als Zirkulationsmaschine einer gouvernementalen Gesellschaft zu erklären. Und dies soll auch ein Versuch sein, zu zeigen, wieso Facebook in nur wenigen Jahren diesen atemberaubenden Erfolg hatte. Und im dritten Teil geht es dann um eine Verortung des Geschäftsmodells von Facebook im Rahmen immaterieller Arbeit und der Analyse von Affekten. Zum Schluss, im vierten und eher kurzen Teil, möchte ich dann kurz noch auf die Gemeinsamkeiten von Facebook und Mobiltelefonie eingehen, was nämlich vielleicht ein wenig erklären kann, wieso Facebook sich so gut auf Handys erledigen lässt. Aber zuvor noch einmal zum Titel. Wieso habe ich diesen Vortrag "Was war Facebook?" genannt? Und die Frage, was ist Facebook, erscheint naiv angesichts einer Maschine, die unsere Sozialität und vieles mehr in den letzten Jahren umgekrempelt hat. Was war Facebook hingegen nimmt in der wortwörtlichen Bedeutung den Standpunkt ein, dass Facebook hinter uns liegt und wir nun einen gewissermaßen festgestellten Gegenstand beschreiben können. Und ich glaube tatsächlich, dass zumindest einige Aspekte Facebooks ihren Zenit überschritten haben. Facebook ist etabliert, wächst nur noch auf eine ganz besondere Art. Darauf werde ich auch zu sprechen kommen. Und ich glaube, dass wir gerade eine Art Transformation Facebooks darin erleben. Und das bezieht sich vor allem auf Mobiltelefonie. Das alte Facebook, das des Internets mit Computer dran, bleibt gewiss wichtig, aber hier passiert insgesamt wenig Neues. Nehmen Sie also den Titel bitte nicht allzu ernst, aber doch ein wenig. Im Folgenden also eine kurze Skizze des Unternehmens Facebook im engeren Sinne, wie es aktuell dasteht. Ich möchte mit den Einnahmen, die das Unternehmen Facebook erwirtschaftet, beginnen. Wie Sie hier sehen, lagen die Quartalseinnahmen für das erste Quartal 2010 bei ca. 350 Millionen US-Dollar, während im dritten Quartal 2012 sie bei atemberaubenden 1 Milliarde und 280 Millionen US-Dollar lagen. Die rote Linie soll uns nicht weiter interessieren. Die Facebook-Aktie ist seit der Börsennotierung des Unternehmens im Mai 2012 von etwa 38 Dollar auf 22 US-Dollar gefallen. Allerdings, wie man hier sehen kann, hält sich seit August eigentlich ganz gut und scheint sich irgendwie eingependelt zu haben, wenn man das überhaupt über Aktien sagen kann. Im Zeitraum August 2008 bis Oktober 2012 stieg die Zahl der angemeldeten Nutzer von ca. 100 Millionen auf nun 1 Milliarde. Allerdings sind natürlich diese Zahlen mit Vorsicht zu betrachten, denn es ist immer wieder unklar, welche Kriterien eigentlich genau erfüllt sein müssen, damit User-Accounts in diese Zählung eingehen. Dennoch lässt sich konservativ gewiss sagen, dass sich die Zahl der Nutzer innerhalb von 4 Jahren wohl verzehnfacht hat. Circa 584 Millionen User loggen sich täglich auf Facebook ein. Angeblich haben im September 2012 600 Millionen Nutzer Facebook per Mobiltelefon benutzt. Und darauf komme ich dann noch zurück. Laut DoubleClick, einem Werbeunternehmen von Google, das unter anderem Pageviews zählt, gab es im Juni 2011, also vor über einem Jahr bereits, über 1 Trillion Pageviews in einem Monat der Seite Facebook.com. Und damit ist Facebook die am meisten besuchte Seite des Internets. Nummer 2 war YouTube mit 100 Millionen Pageviews im selben Monat. Das sind auch schwierige Zahlen, da Pageviews erstens eine umstrittene Sache sind und zweitens DoubleClick Google-Seiten nicht mitzählt. Facebook generiert ungefähr 9% des Internet-Traffics. Und laut Facebook hat das Unternehmen zurzeit ungefähr 4000 Angestellte. Das neue Headquarter im Menlo Park, wo einst Sun residierte, soll per Tunnel mit einem zweiten Campus verbunden werden, damit insgesamt 9600 Angestellte allein im Hauptsitz Platz haben. Was nicht fehlen darf, sind, also man sieht, sie planen auch wirklich für die Zukunft. 4000 jetzt, 9600 Angestellte sollen hier Platz haben bald. Was nicht fehlen darf, sind ein paar Worte zu den Data Centers, die Facebook betreibt. Internet scheint ja immer aus der Steckdose zu kommen. Darum noch ein kurzer Blick auf die harte Seite Facebooks. Laut einer Schätzung betreibt Facebook insgesamt 180.000 Server. Im Juni 2010 waren es noch 60.000. In Prineville, Oregon, stehen 2 Data Center, ein drittes ist gerade im Bau. Ein weiteres gibt es in North Carolina. Außerdem wird Anfang 2013 im schwedischen Luleå nahe der Arktis ein neues riesiges Data Center in Betrieb genommen werden. Also hier. Der schwedische König, hier rechts im Bild, hat auch schon vorbeigeschaut. Und hier ist ein aktuelles Bild, relativ aktuelles Bild der Baustelle. In Finnland gibt es ein weiteres Data Center, das mit Ostseewasser gekühlt wird. Nicht recherchierbar sind die unzähligen angemieteten Server, die Facebook vor allem verstreut in den USA nutzt. Und da Facebook selten Daten löscht, wie durch den Aktivisten Max Schrems herauskam, steigen die zu speichernden Datenmengen rapide an. Hier ist ein Bild, das zeigt Max mit dem Ausdruck aller seiner Daten, die Facebook von und über ihn gespeichert hatte. 1200 PDF-Seiten. 285.000 Tonnen CO2 und 532 Millionen Kilowattstunden Strom hat Facebook ungefähr im Jahre 2011 produziert bzw. verbraucht. Dies ist nicht mal ein Viertel des Verbrauchs von Google, war dennoch eine ordentliche Zahl. Facebook behauptet, dass ein User im Jahr auf Facebook durchschnittlich das CO2-Äquivalent eines Kaffee-Latte produziert. Aber das ist natürlich eine extrem problematische Rechnung, weil der Strom fehlt, der gebraucht wird, den Computer des Users zu betreiben und die Datenleitung zu Facebook. Was fehlt, noch für einen kurzen Überblick, Facebook ist relativ zurückhaltend, was Firmenkäufe angeht. Circa 10 Firmen hat Facebook bisher gekauft. In den meisten Fällen wurden deren Services dann sofort eingestellt, während die Firmengründer und Mitarbeiter ins Facebook-Unternehmen eingegliedert wurden. Nur zum Vergleich, Google hat über 120 Firmen bisher gekauft und viele davon weitermachen lassen. Und Google unterhält sowieso auch eine eigene Investmentfirma namens Google Ventures, die mit 100 Millionen US-Dollar Kapital ausgestattet ist. Nur noch ein paar Zahlen zur Nutzung hierzulande. Laut der Analysefirma Social Bakers sind hierzulande rund 25 Millionen Menschen auf Facebook, was ungefähr 30% der Bevölkerung entspricht. Und die Tendenz immer noch leicht steigend. Aber spannend ist zu sehen, welche Länder vor Deutschland liegen. Und hier Es ist natürlich klar, dass die USA sehr weit oben stehen, aber hier stechen für mich die Philippinen heraus. Mit einer ungefähr gleich großen Prozentzahl wie hierzulande, 30% aller Filipinos sind auch auf Facebook. Allerdings haben nur 4% aller Filipinos einen eigenen Internetzugang. Und ca. 30% nutzen das Netz über Internetcafés und andere Zugänge. Und hier jetzt noch einmal im Vergleich: Deutschland und Philippinen Internetzugang von der ITU. Hier wird schon deutlich, dass Facebook gewiss nicht überall per Computer und Internet erreicht wird, sondern das Handy große Anteile hat. Wichtig ist noch die Altersverteilung der Facebook-User hierzulande. Die 18- bis 34-Jährigen machen über die Hälfte aus. Und wie Sie rechts sehen, auf Facebook, im Unterschied zu vielen anderen Webseiten, ist die Verteilung von Männern und Frauen fast gleich. Aber erneut, alle Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie einerseits auf den Angaben der User selbst beruhen und andererseits sind die Zahlen natürlich zentral für das Geschäftsmodell Facebooks und stammen am Ende alle von Tools und APIs, die Facebook zulässt oder bereitstellt. Nun möchte ich auf die 600 Millionen User zu sprechen kommen, die Facebook per Mobile Phone benutzen. Neben dem Smartphone, mit dem einfach per Web oder eben der entsprechenden Facebook-App auf Facebook zugegriffen wird, gibt es nämlich eine spannende Entwicklung, die Facebook zu einem sehr interessanten Fall macht. In vielen Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ist weiterhin der Zugriff auf das Internet einem recht kleinen Bevölkerungsanteil vorbehalten. Und zwar wachsen die Userzahlen, aber das recht langsam, da die Infrastruktur in vielen Ländern oder Teilen von diesen Ländern kein Internet zulassen. Was jedoch inzwischen sehr weite Verbreitung hat, sind eben Handys. Im Jahre 2011 gab es global über 85% Subscriptions pro 100 Einwohner, während nur 32,5% das Internet nutzen. Allerdings, wie diese Grafik zeigt, muss man etwas genauer fragen, denn hier sind die für die Developed World über 120 Subskriptionen pro 100 Einwohner angegeben. Das lässt einen etwas rätseln. Klar haben einige Leute bestimmt mehr als ein Handy, aber meine Vermutung ist, dass diese Zahlen einfach jede aktivierte SIM-Karte zählen. Aber das ist natürlich insofern problematisch, da gerade Prepaid-SIM-Karten gern anlassbezogen benutzt werden und dann weggeworfen werden. Zahlen Sie also einmal mehr mit Zurückhaltung zu betrachten, was diese Grafik jedoch eine Tendenz gewiss zeigt, ist, dass der sogenannten Developing World das Handy normal geworden ist. Was diese Zahlen jedoch auch verschleiern, viele arme Menschen haben zwar ein Handy, aber kein Guthaben. Wenn der Telefontraffic abgebildet wäre, ergäbe sich sicherlich ein ganz anderes Bild. Nun, warum zeige ich Ihnen das alles? Weil Facebook einen Weg gefunden hat, allen Menschen, die auch nur das einfachste Mobiltelefon besitzen, den Zugang zur Social Networking Site zu öffnen. Nummer 1 ist USSD. Dies ist ein Protokoll, das alle GSM-Handys beherrschen. Sie kennen es vielleicht, wenn Sie Ihren Kontostand abfragen und Stern, eine dreistellige Zahl und Router eingeben, dann benutzen Sie Unstructured Supplementary Service Data auf Ihrem Handy, kurz USSD. Facebook bietet inzwischen über dieses sehr basale Protokoll, über das ähnlich wie bei SMS nur wenig Zeichen gesendet werden können, also hier sind es 182, Zugang in Kooperation mit vielen Telcos in diversen Ländern. Dieses Beispiel stammt von Airtel aus Indien, ein riesiger Telco dort. Weil es kann auch so aussehen, wenn es ein sehr, sehr einfaches Handy ist. Also wirklich Schwarz-Weiß-Bildschirm. Nummer 2 ist das sogenannte Zero Facebook. Dies richtet sich in erster Linie an Menschen mit einem sogenannten Feature Phone. Das sind die Handys, die schon einen bunten Screen haben und einen einfachen Webbrowser. Aber es ist eine Applikation installiert, meist unter J2ME, einer speziellen abgespeckten Java-Implementierung. Und hier ein weiteres Beispiel, wie das aussehen kann. Also schon, jetzt schon eher auch Richtung Web dann. Zero heißt das Produkt, weil die Benutzer nichts für die Connectivity zahlen müssen. Sie können die Facebook-Seite umsonst surfen und zwar als Einzige. Und schließlich Nummer 3, und dies ist sicher der größte Wurf, den Facebook gemacht hat, die Facebook-SIM-Card. Facebook bringt in Kooperation mit Telcos in verschiedenen Ländern eine SIM-Card heraus, auf der eine Applikation läuft, die Zugang zum Social Networking ermöglicht. Also Sie müssen sich eine SIM-Card wie einen kleinen Computer vorstellen mit Speicher und einem minimalsten Betriebssystem. Natürlich bietet so eine SIM-Card nicht viel Platz, darum handelt es sich um einen sehr basalen Facebook-Zugang mit eingeschränkten Funktionen. Aber zum Newsfeed lesen und posten reicht es wohl. Ich habe es aber auch selbst leider noch nicht ausprobieren können. Also hier noch einmal eine Übersicht der verschiedenen Mobile-Phone-Ansätze. Was kann man hierzu sagen? Nun, Facebook hat es geschafft, sich in schnell wachsenden Märkten, die ja nichts mit dem Internet zu tun haben, zu platzieren, sehr viele Kooperationen mit den Telcos einzugehen und vor allem, egal welche Technologie Ihnen zur Verfügung steht, ob ein 15 US-Dollar-Phone oder ein Smartphone, Facebook kann Sie bedienen. Das bedeutet, dass der Social Login vielleicht der machtvollste Mechanismus, den Facebook hat, also ich bin auf Facebook, weil da alle sind, durch Generationen von Kommunikationstechnologien hindurch funktioniert, unabhängig von Zugangsqualitäten. Also Facebook holt wirklich die Menschen da ab, wo sie technologisch stehen. Dies halte ich für eine sehr smarte und wirkungsvolle Strategie, die, soweit ich weiß, bisher kein Konzern aus der ICT-Welt durchgesetzt hat. Dies hat auch beträchtliche Folgen dafür, was Facebook eigentlich sein könnte. Wenn von 1 Milliarde User 600 Millionen per Handy auf Facebook zugreifen, ist das dann noch eine Firma, die hauptsächlich mit Internet zu tun hat? Gleichzeitig ist für viele der frisch angeschlossenen Individuen mit einfachen Handys Facebook nun entweder einfach das Internet oder aber man sieht dies als einen ganz eigenen Dienst an, der technologieunabhängig 1 Milliarde Menschen erreicht. Und dies ist dann auch ein gutes Stichwort für meinen zweiten Teil, Facebook als Maschine des Postmodernismus. Wenn wir nun den rasanten Erfolg von Facebook betrachten, die Zahl der Userbase und auch die Zeit, die viele User auf Facebook verbringen, besteht eine Stunde am Tag, so muss die Frage gestellt werden, wie Facebook dies angestellt hat. Wie konnte es so weit kommen, will man fast fragen. Es gibt eine recht einfache Erklärung hierfür, die ja meines Erachtens zu kurz greift. Oft wird gesagt, dass es heute einfach ein Muss ist, bei Facebook zu sein, anders bekommt man nichts mehr mit. Nun aber, wie sind dann trotzdem alle dorthin gekommen? Ich glaube, um dies besser zu verstehen, lohnt es sich, Facebook in den Rahmen einer Regierungsanalytik zu stellen, wie sie in den 70er Jahren Michel Foucault mit der Gouvernementalitätsthese vorgeschlagen hat. Dies kann nämlich zeigen, dass Facebook sehr viel mit den Anforderungen an das heutige Subjekt zu tun hat, mit einer bestimmten Produktion von Subjektivität. Und hier zeigt sich, dass Facebook auf der Höhe der Zeit der Menschenführung ist. Da möchte ich in knapper Form in Erinnerung rufen, was mit einer Regierungsanalytik im gouvernementalen Sinne gemeint ist. Gouvernementalität bezeichnet die Art und Weise, wie Menschen geführt bzw. angeleitet werden, sich selbst zu führen und sich zu verhalten, und zwar ohne Zwang. Dies im Rahmen einer Rationalität zu verorten, die sich im 18. Jahrhundert oder vielleicht schon spätes 17. begann herauszubilden und die zum ersten Mal das Register der Ökonomie in die Kunst des Regierens einbrachte. Historisch ist dies verbunden mit den bürgerlichen Revolutionen der Problematik des bürgerlichen Subjektes. Um es nur ganz knapp zu skizzieren, denn es soll hier vielmehr um Facebook gehen, das vielleicht etwas weit entfernt scheint von bürgerlichen Revolutionen, aber vielleicht auch nicht, betrachtet man die Nutzung Facebooks in vielen jüngeren Protestbewegungen. Nun, historisch gesehen verhält es sich so, dass mit dem Erscheinen des bürgerlichen Subjektes das Problem auftauchte, dass das Rechtssubjekt und der Homo economicus, beides Figuren, die gewissermaßen im bürgerlichen Subjekt enthalten sind, irreduzibel sind. Der Homo economicus stellt eine politische Herausforderung für die traditionelle juridische Konzeption des Souveräns dar, wie Foucault es in seiner Vorlesung vom 4. April 1979 ausdrückt. Der Souverän kann die Totalität des ökonomischen Handelns, des ökonomischen Feldes nicht vollständig abdecken. Und in dieser Spannung, die das Register der Ökonomie im Regierungshandel einführte, steht seither jede Praxis des Regierens. Das Ökonomische übersteigt jede Regierung gleichzeitig, und hier kommen wir Facebook wieder etwas näher, nistet es sich in einer Vielzahl von Praxen und Programmen ein, die dieses Problem gewissermaßen auslagern. Und aus der Not der Irreduzibilität von Ökonomie und Regieren entsteht ein Gegenüber des Staates, so haben es die Denker des Liberalismus gern genannt, nämlich die bürgerliche Zivilgesellschaft, die fortan sich selbst regelt. Also dies zumindest in der Fantasie der Liberalen und Neoliberalen. Bedingungen für solch ein ökonomisch regiertes Feld sind Subjekte, die ausgestattet sind mit bestimmten Mentalitäten. Diese Subjekte müssen sich selbst einerseits als frei und undeterminiert begreifen und andererseits Selbstsorge für sich tragen, sich selbst führen, sich selbst managen. Nun kann man fragen, wie solche Mentalitäten plötzlich auftauchen können. Und zu Recht muss man sagen, dass der Verweis auf bürgerliche Ideologien hier nicht reicht. Denn gerade dieses Moment des sich selbst ökonomisch Führens stammt, so die These, aus einem anderen Register. Es ist eine Kulturtechnik, die das Christentum vorbereitet hat. Und dies ist, wie Sie wissen, was Foucault als Pastoralmacht beschrieben hat. Eine Technik, in der die Subjekte angehalten werden, über sich zu reden und damit das eigene Handeln sagbar und steuerbar zu machen. Dies war die Beichte im Wesentlichen. Diese Kulturtechnik säkularisierte sich im Auftauchen des Homo economicus und ergänzte fortan die Praxen, Techniken und Programme, die Menschen dazu bringen, aus freien Stücken sich selbst ökonomisch zu führen. Es ist eine politische Technologie, die gleichsam selbst sehr ökonomisch, also im Sinne geringer Kosten, operieren kann. Ihr Vorteil im Sinne einer Machtanalytik besteht darin, dass sie gewissermaßen die Reichweite von Machtkonstellationen verlängert und erweitert. Die Disziplinarmacht, wie Sie wissen, hat es nämlich nicht auf das Innere, auf das Mindset des Subjekts abgesehen, sondern betrachtet vielmehr Reihen oder Serien von Individuen. Also das, was wir exemplarisch im Militär vorfinden. Und es geht im disziplinarischen Feld darum, dass die Körper gehorchen. Damit lässt sich aber kein Homo economicus regieren. Außerdem ist die Disziplinarmacht schlicht sehr teuer. Sie hat eine wesentliche Ressource nicht zur Verfügung, nämlich die Produktivität des Subjekts aus sich selbst heraus. Und wenn die Subjekte aus eigenem Antrieb das Richtige machen, dann kann man hier genau den Einsatzpunkt der Gouvernementalität und des Führens, der Selbstführung bemerken. Dies soll reichen als kurzer Abriss. Im Kontext von Facebook lässt sich deshalb sagen, dass auch Facebook das Subjekt führt und anregt, sich selbst zu führen. Facebook strukturiert auf vielen Ebenen das Handeln und Verhalten. Es sind ganz bestimmte Aspekte des Selbst und des eigenen Lebens, die Facebook ans Licht bringt, also wahr macht, während andere nicht sagbar sind. So lässt sich ein Subjektivierungsregime auf Facebook aufspüren, das den Userinnen vorgibt, welches Verhalten als adäquat und erwartbar anzusehen ist. Und das lassen sich die spezifischen Rationalitäten zeigen, auf deren Basis Facebook die Userin zu einem bestimmten Verhalten auffordert. Diese Anrufung des Subjekts konstituiert eben erst das Subjekt und zwar im Zuge einer produktiven Anrufung. Und dies lässt sich, wie Caroline Wiedemann es beschreibt, als unternehmerische Praxis des Assessment Centers sehen, die ins Private fortgeführt wird. Wiedemann beschreibt vor allem, wie im Profil des Facebook-Users die eigenen Bemühungen der Selbstoptimierung gespiegelt werden. Die Userinnen werden ständig dazu angehalten, Eintragungen vorzunehmen, Kommentare zu posten, Fotos hochzuladen und so die Datenbank mit allen erdenklichen Informationen zu füllen. Das Subjekt produziert und reproduziert auf Facebook Anforderungen einer gouvernementalen Ordnung und übt sich derart in der Spiegelung der medialen Repräsentation und Produktion und erlernt flexibel auf die Anforderungen zeitgenössischer Gesellschaftsformationen zu antworten. Eingeübt werden Techniken der Selbsterstellung, Bewertung und Kontrolle, die als zentrale Kriterien des beruflichen und gesellschaftlichen Erfolgs unter den Bedingungen des Postfordismus gelten. Dies reflektiert die paradoxale Rolle, die dem Subjekt in westlich gouvernemental ausgerichteten Gesellschaften zukommt. Einerseits wird es entbunden von den Zwängen, die in den Disziplinargesellschaften noch dafür sorgten, dass Subjekte an festgelegten Normen ausgerichtet wurden. Es herrscht eine neue Flexibilität mit größerer Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Andererseits sind Flexibilität und Selbstverwirklichung keine Optionen, sondern werden selbst zum Zwang. Und offenkundig schöpft Facebook dabei sehr erfolgreich die Kulturtechnik der Pastoralmacht ab. Facebook lässt sich deshalb auch als Medium des Bekenntnisses beschreiben, als eine an heutige Erfordernisse angepasste Beichttechnologie. Aus dieser Sicht wird auch der Widerspruch erklärbar, der die aktuellen Datenschutzdebatten durchläuft. Die Userinnen gehen eben nicht aus reiner Unachtsamkeit oder Uninformiertheit ihre Daten preis. Vielmehr kommt, wie Gerhard Raunig es nennt, ein Begehren der Selbstzerteilung zum Tragen, bei dem entscheidend ist, dass die eingeforderte Arbeit am Selbst gerade nicht als auferlegt, sondern als Selbstverwirklichung empfunden wird. Datenschutz und Selbstverwirklichung sind aus dieser Perspektive zu Gegensätzen geworden. Das Rechtssubjekt und der Homo economicus, so könnte man schlussfolgern, sind nicht nur mehr irreduzibel, sondern haben selbst auf der Ebene des Individuellen scheinbar Aporien produziert, die sich mit den jeweils vorfindigen Rationalitäten nicht lösen lassen. Die Selbstverwirklichung, und dies muss betont werden, findet bei Facebook in einem engen Rahmen statt. Die von Facebook angebotenen Eingabefelder und Buttons lassen sich nicht beliebig verwenden. Sie registrieren bestimmte Arten von Informationen auf eine bestimmte Weise. Facebook reproduziert, forciert und erzwingt Subjektkonstellationen, die wenig Platz für Devianz lassen. Querying Facebook muss noch auf sich warten lassen. Die Ich-Zentriertheit verhindert eine über das eindeutige Subjekt hinausgehende oder sie hintergehende Artikulation und das Ausprobieren von Praxen, die jenseits festgeschriebener und eindeutiger Identitäten liegen. Die algorithmische Produktion des Selbst unterliegt einem normativen Regelsystem, das strikt nach den Kriterien von Verwertung und Wertschöpfung entworfen wurde. Dies wird deutlich im Verbot von Pseudonymen und Anonymität und den vielen biografischen Daten, die Facebook einfordert. Die kürzliche Aufforderung Facebooks, seine Freunde zu verraten, kann auf zwei Arten gesehen werden. Einerseits ist es natürlich von ökonomischem Vorteil für das Unternehmen, wenn User aussortiert werden, die unter Pseudonymen auf Facebook aktiv sind. Gleichzeitig kann man diese Aktion aber auch als einen von vielen ständig stattfindenden Tests begreifen, die das Unternehmen durchführt. Wie wäre dann die Forschungsfrage, wie viele Facebook-Benutzer sind ohne weitere Belohnung bereit, ihre Freunde zu verpfeifen? Interessant auch, dass Facebook in der Aufforderung selbst mit dem Mittel der Anonymität lockt. Die ehemalige Facebook-Marketing-Chefin Randy Zuckerberg ließ einmal aufhorchen, als sie behauptete, Anonymität im Internet müsse endlich beendet werden, da sich die Menschen dahinter nur verstecken würden. Dies ist in mehrerlei Hinsicht interessant. Zunächst ist das Recht auf Anonymität Grundlage der freien Meinungsäußerung, da in asymmetrischen Machtverhältnissen die freie Rede oft für den Redner gefährlich werden kann. Anonymität ist in diesem Sinne ein Mittel der Demokratie. Was aber vielleicht interessanter ist, zu sagen, die Menschen würden sich hinter der Anonymität verstecken, ist implizit die Forderung nach dem berüchtigten gläsernen Bürger, wie wir den Begriff aus den 80ern des letzten Jahrhunderts in Erinnerung haben. Und erneut sehen wir hier, wie sich die beiden Felder Recht und Ökonomie unversehentlich gegenüberstehen, unversöhnlich. Waren Datenschutzdebatten im letzten Jahrhundert noch geprägt von einem gewissen Handlungsspielraum des Rechts, so muss man feststellen, dass mit der Einschreibung der Ökonomie in die kleinsten Verästelungen des Sozialen über Maschinen wie Facebook, die die Kommunikationsakte des Einzelnen verwerten, ein neuer Druck oder ein Notstand entstanden ist. Vielleicht deuten auch einige Effekte Facebook auf eine weitere dynamische Grenzziehung hin. Wer nämlich Fehler macht und sich nicht gut managt, muss durchaus mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Erst jüngst wurde die niederländische Gemeinde Haren von dem aus den Fugen geratenen gouvernementalen Regime Facebooks getroffen, als einmal mehr eine unachtsame Facebook-Benutzerin ihre Party Facebook-weit veröffentlichte. Über 30 Festnahmen, etliche Verletzte und ein hoher Sachschaden waren die Folge. Die Frage, was öffentlich und was privat ist, tritt hier in veränderter Gestalt erneut auf. Die fatalen Folgen einer falschen Selbstführung im Häkchenwald von Facebook veranschaulichen dann im 3D-Real, was eine Regelverletzung des gouvernementalen Regimes bedeutet. Das Einschreiten der Polizei als Regierungsressource der Souveränität. Interessant ist auch, dass es keine Möglichkeit der Verrechnung gibt. In vielen Diskussionen nach solchen Vorfällen wird immer wieder die Frage gestellt, wer für den Schaden oder den Polizeieinsatz zahlen muss. Also es scheint, je weiter sich die gouvernementale Formation ins Soziale einnistet, umso prekärer wird das Handeln der Souveränität, denn diese musste sich bisher eben nicht durch ein ökonomisches Kalkül auszeichnen. Aber dies sind nur kurze Hypothesen meinerseits. Um Ihnen zu zeigen, dass der Gegenstand Facebook sehr schwer abzugrenzen ist, zum Beispiel von einer niederländischen Kleinstadt. Jetzt komme ich zum Teil 3, wie das Kapital ein neues Feld erschließt. Nachdem ich versucht habe zu zeigen, wieso Facebook in wenigen Jahren 1 Milliarde Benutzer gewinnen konnte, ich habe hier die These aufgestellt, dass Facebook den Anforderungen der zeitgenössischen Subjektivität einerseits entspricht und andererseits Subjektivität gemäß heutiger Anforderungen eben auch trainiert und üben lässt, möchte ich nur auf die Frage des Arbeitens und der Wertschöpfung zu sprechen kommen. Dies ist auch verknüpft mit der These, dass der Homo economicus gewissermaßen in Facebook seine vorläufige Vollendung findet. Facebook-Userinnen leisten auf vielfältige Weise Arbeit. Ihre Aktivität dient als kostenlose Ressource für zentrale Geschäftsprozesse wie Marketing, Vertrieb und sogar Personalvermittlung und reduziert dort die Kosten um ein Vielfaches. In der Tendenz lässt sich sagen, dass Social Networks die Userinnen allmählich daran gewöhnen, Unternehmen ihre Arbeit umsonst zur Verfügung zu stellen. Diese Art des Arbeitens hat jedoch wenig gemein mit der herkömmlichen Lohnarbeit. Es handelt sich um immaterielle Arbeit, bei der die Trennlinien zwischen Arbeit und Freizeit immer brüchiger werden. Was meint also immaterielle Arbeit? Das möchte ich ganz kurz in Erinnerung rufen, damit der Bogen zu Facebook klappt. Maurizio Lazzarato, einer der prominenten Vordenker dieses Konzeptes, bezeichnet sie als eine Tätigkeit, die den kulturellen Inhalt der Ware erzeugt. Das heißt also, Zitat, alle Aktivitäten, die einer Definition und Festlegung kultureller und künstlerischer Standards von Moden, Geschmacksrichtung, Verbrauchernormen und strategischer gesehen der öffentlichen Meinung, Zitat Ende, beteiligt sind. Nun lässt sich sagen, dass alles, was in sozialen Netzwerken wie Facebook artikuliert wird, eine besondere Form von immaterieller Arbeit ist. Marco T. und Jennifer Papers nennen dies immaterielle Arbeit 2.0. Hiermit soll gezeigt werden, wie wir inmitten unserer zahllosen Schnittstellen mit den Informations- und Kommunikationstechnologien arbeiten, inwieweit das Erlernen der immateriellen Arbeit ein integraler Prozess für die Reproduktion des kognitiven Kapitalismus ist. In Bezug auf Facebook ist speziell die freie Arbeit gemeint, auf die sich Individuen auf einer kulturellen Ebene einlassen. Neben dem kommerziellen Data Mining, dem Werbeschalten und Verkaufen von nutzergeneriertem Inhalt, würde dies die Geschmacksempfindungen, Vorlieben und den darin konstruierten allgemeinen kulturellen Inhalt umfassen. Damit wird auch die Rolle des Affekts als bindende, dynamische Kraft betont, die sowohl diese Subjektivitäten beseelt, wie den Netzwerkbeziehungen Kohärenz verleiht. Ich zitiere Marco T. und Jennifer Pybus, die versucht haben, den spezifischen Charakter der immateriellen Arbeit auf Facebook herauszuschälen. Zitat: Sich bevorzugt in der öffentlichen Sphäre von Facebook aufzuhalten, das heißt in seinem Newsfeed, ist ganz entscheidend, wenn man daran interessiert ist, bestimmte Arten von sozialen und zunehmend auch politischen und wirtschaftlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Facebook lässt sich so als konzeptuell verlinkten Raum verstehen, weil es ausgesprochen sozial und performativ ist, indem es die Nutzer auffordert, zu partizipieren, sich zu verbinden und damit in seiner öffentlichen Sphäre wiedererkennbar zu werden. Und weiter, der Computerbildschirm hat sich verändert. Heute fungiert er auch als affektive Oberfläche, die als Schnittstelle zwischen dem Körper und anderen Welten und Menschen dienen kann, Zitat Ende. Wenn also der Affekt seinen Niederschlag in einem konzeptuellen Raum findet, der durchzogen ist von Verwertungsmechanismen, so werden Affekte intelligibel, operationalisierbar und letztlich der Quantifizierung angeboten. Affekte prozessierbar zu machen, wenn auch nur in wiederum algorithmischer Art und Weise, ist das, was Facebook der Werbeindustrie und allen anderen Kunden, vom Wahlkämpfer Barack Obama über Greenpeace bis zu Law Enforcement, als bisher einziges Unternehmen bieten kann. Das Register des Affekts, dem Kapital darzubieten, ist ein qualitativer Sprung in der Ausbeutung der immateriellen Arbeit, den Facebook ermöglicht. Das ist das Law Enforcement Interface, was ich hieran besonders interessant finde, dass das wirklich wie ein Mickey Mouse aussieht, in diesem comicartigen Zeichen oben. Das ist crazy. Das Register des Affekts, dem Kapital darzubieten, ist der qualitative Sprung in der Auswertung der ermittelten Arbeit, den Facebook ermöglicht. Der Like-Button ist hierbei immer noch eine der wichtigsten Funktionen innerhalb des Facebook-Universums. Der weiße Daumen auf blauem Grund darf inzwischen auf keiner Webseite mehr fehlen, die etwas auf ihre Social-Media-Strategie hält. Das Problematische daran ist aber, dass Facebook jedes Mal darüber informiert wird, wenn dieser Button aufgerufen wird. Egal, ob er tatsächlich angeklickt wurde, und unabhängig davon, ob man Facebook-Mitglied ist. So verfolgt man Facebook per Cookie und IP-Adresse durch das gesamte Web. Als Mitglied sogar inklusive Namen und Profil. Klickt man dann den Like-Button auch noch an, dann entfaltet sich ein ganzes Netz von Aktivitäten des Sammelns, Analysierens und Registrierens. Nicht nur wird eine Verbindung zwischen dem individuellen Profil und dem angeklickten Elementen hergestellt, auch der Like selbst wird in allen erdenklichen Weisen veröffentlicht. Im Newsfeed von Freunden, im Newsfeed der Seite, in Anzeigen, im Zähler der Seite, auf der Button zu finden war und so weiter. In dieser Like-Economy, wie Caroline Gerlitz das nennt, erlaubt der Like eine gegenseitige Identifizierung, den Austausch von umfangreichen Informationen übereinander und, besonders wichtig, Er sorgt dafür, dass alle diese Interaktionen über eine gemeinsame Plattform abgewickelt werden, die das Geschehen von zentraler Stelle überblicken kann. Und so streckt Facebook mit dem Like-Button seine Fühler ins gesamte Web aus, lenkt aber gleichzeitig die Datenflüsse wieder zurück in die Plattform. Und dies ist, wenn es weiterhin die Frage für den Erfolg Facebooks beschäftigt, vielleicht ein weiterer Hinweis. Kein Unternehmen hat es zuvor geschafft, eine so umfangreiche Datenflut in Richtung der eigenen Server zu produzieren und selbst dabei wenig bis gar nichts nach außen zu lassen. Wie ein großer Rüssel saugt Facebook immer dann Daten ab, wenn der Like-Button auf einer Webseite an das Gerät eines Users ausgeliefert wird. Ich erinnere hier noch einmal an Max Schrems mit seinen 1200 Seiten, die Facebook nur wenigen Jahren über ihn und was er surft und kommuniziert angehäuft hat. Das Paradox oder vielmehr Brillante aus der Sicht Facebooks besteht nun darin, dass Facebook nichts ist ohne seine User. Sie sind das einzige Produkt, das Facebook verkauft, in je sehr differenzierten und beliebig quantifizierbaren Einheiten. Es sind die Aktivitäten, Affekte und die unbezahlte Zeit der User, die Facebook in Wert setzt. In diesem Sinne ist Facebook als eine Produktionsweise zu sehen, eine Art und Weise, Menschen zum Arbeiten zu bringen, die den Wert generieren, der es der Plattform erst ermöglicht, all die anderen Funktionen zu erfüllen, die man ihr zuschreibt. Und dies ist ein typisches Beispiel der einzelnen, also Table of the Elements sozusagen. Ja, ein relativ grobes Raster, was wen interessieren könnte für die Werbeschaltenden. Diese Infrastruktur lässt sich als eine Form von digitalem Enclosure bezeichnen, wie es Mark Andrejewitsch macht, indem auf neuartige Weise Informationen aufgezeichnet und privatisiert werden. Entscheidend aber ist, und hier ist meiner Meinung nach die Metapher des Enclosures problematisch, dass niemand mit Gewalt aus der Allmende getrieben wurde. Das Enclosure bezieht sich ja auf den Prozess in England, den Marx beschrieben hat, also die Privatisierung von vormals Gemeingut. Während also diese frühkapitalistische Operation, die im Effekt vor allem viele Menschen in die Städte trieb und damit den Fabriken die ersten Arbeiter zur Verfügung stellte, mit gewaltsamen Maßnahmen vonstatten ging, ist doch die Differenz genau die Zwanglosigkeit, die heute eine Privatisierung der Massenkommunikation ermöglicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, in der Maschine Facebook greifen zwei Dynamiken ineinander. Die Plattform stellt eine mediale Infrastruktur zur Verfügung, in der das Begehren nach Selbstverteilung, wie Raunig es nennt, zu seinem Recht kommen kann. Die Aufbitterung des Subjekts bildet die Voraussetzung dafür, dass Selbstbeobachtung und Selbstoptimierung Angriffspunkte auf der individuellen Ebene finden. Der Übergang vom unteilbaren Individuum zum Dividuum, dessen Daten in zahlreichen Datenbanken gespeichert sind, erlaubt den detaillierten Abgleich zwischen diesen Daten und bildet damit die Grundlage für Prozesse der Selbstoptimierung und der kommerziellen Verwertung. Die Zusammenführung der Daten dient zum einen dem Subjekt als Spiegel seiner Bemühungen um ein attraktives Selbstbild und zum anderen den beteiligten Unternehmen zur Identifizierung von Zielgruppen. Nun möchte ich kurz in meinem letzten Teil auf die Verknüpfung von Mobiltelefon und Facebook eingehen. Zunächst erscheint es erstaunlich, dass ein schwarz-weißes Display die Teilnahme in einer bunten Welt des Klickens bei Facebook ermöglicht. Ich glaube aber, dass hier eine sehr ähnliche Rationalität am Werk ist. Und das Mobiltelefon steht paradigmatisch wie kein anderes Gerät dafür, dass das Individuum an einen globalen Kommunikationsapparat angeschlossen ist. Dies lässt sich, und das habe ich in meiner Promotion versucht darzustellen, als eine politische Technologie verstehen, deren Ziel der umgekehrte Flow von Zeichen, Dingen und Menschen ist. Mobiltelefone können deshalb als neoliberales Programm gesehen werden, das die Verfügbarkeit des Individuums für das ökonomische Handeln erhöht. Wenn Sie sich anschauen, dass in vielen Ländern, in denen die meisten Menschen nicht einmal Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, Mobiltelefone omnipräsent sind, dann ist der Hintergrund oft, dass der Telekommunikationsmarkt als einer der ersten dereguliert wurde. Und dies selbst unter Diktatoren, wie es in Pakistan mit Musharraf zum Beispiel der Fall war. Das Mobiltelefon, und dies ist meine These, verbreitet das Konzept des westlichen Individuums global und ermöglicht die Herausbildung gouvernementaler Praxen selbst in hochgradig segregierten und sogenannten traditionellen Gesellschaften. In dieser Hinsicht ist es der Maschine Facebook stark verwandt. Beides sind politische Technologien der Individualisierung, der Anrufung des Subjektes, das sich durch eigene Artikulation innerhalb des limitierten Feldes der Ausdrucksmöglichkeiten, die die Technologie bieten, konstituiert. Mobile Telefone und Facebook verbinden das Subjekt oder binden es ein in ein rationalisiertes Feld ökonomischer Operationen. Vielen Dank.
Das war der Medienwissenschaftler Oliver Leistert. In seinem Vortrag »Was war Facebook? Versuch einer theoretischen Einordnung« hat er die These vertreten, dass Mobiltelefone und Facebook das Konzept des westlichen Individuums global verbreiten. Leistert hat seinen Vortrag am 30. Oktober 2012 in Bochum gehalten, als Teil der öffentlichen Ringvorlesung Hashtag Wish You Were Here der Ruhr-Universität Bochum.
D-Radio Wissen. Hörsaal.